Marke ist immer noch vielleicht, ja, für Naturwissenschaftler würde ich mal sagen, dann wiederum eher ein abstrakter Begriff. Natürlich weiß man hier Markenjeans und so weiter, aber das Geschichten erzählen, das ist etwas, das der ganzen Branche auch sehr fehlt. Also wenn wir jetzt zum Beispiel diese mRNA-Technologie nehmen, die neue, ja, da wird seit 30 Jahren dran geforscht, länger sogar noch. Diese Zusammenarbeit aller Beteiligten, das hat sehr, sehr viel beschleunigt. Das hat die Welt eigentlich so noch nie gesehen. Und jetzt merkt man halt, ja, es ist möglich.
Die Mutigen leben vielleicht nicht ewig, aber die Vorsichtigen, die leben gar nicht. Und damit herzlich willkommen zum Goya Markentalk. Unser Motto? Neues Denken, neue Wege. Ein Podcast, in dem es vorrangig um unterschiedlichste Veränderungsprozesse geht. Zudem diskutieren wir das Thema Marke aus spezifischen Blickwinkeln und richten den Blick auf das, was hinter den Kulissen passiert. Ich bin Caroline Bierlich und an meiner Seite ist der Marken- und Innovationsexperte Roland Albrecht. So, wir sind zurück mit einer neuen Folge Goya, der Markentalk. Bevor wir beginnen, wie immer nochmal der Hinweis auf unser Goya Markenbriefing. Das kommt bei uns alle 2 Monate raus und behandelt dabei Themen aus den Bereichen Branding, Innovation und Leadership. Und so könnt ihr unser aktuelles Markenbriefing auf unserer Homepage einsehen. Die Links findet ihr wie immer in den Shownotes dazu. Und genau um diese Themen, in denen es auch im Briefing geht, geht es auch in unserem Podcast. Und auch heute haben wir ein sehr spannendes Thema mit einem natürlich auch sehr spannenden Gast. Aber zunächst einmal begrüße ich Roland, der wie immer hier bei mir im Studio sitzt. Hi Roland, wie geht's dir?
Hi Caro, ja, wie geht's mir? Das ist immer so eine eigentlich saloppe Frage, die dann doch immer tief in mein Gefühlsleben geht. Wir sind schon wieder in einem Pitch gewesen. Am Montag haben wir bei der Hochschule Mannheim präsentiert, gibt 5 Agenturen. Und natürlich bin ich wieder etwas angespannt, weil ich halt immer ganz gerne dann wissen will, haben wir gewonnen oder verloren, dann kann ich es abhaken. Also mir geht's gut, aber ich bin leicht mal wieder in hoffnungsfreudiger Anspannung.
Also mal sehen, ob wir dann in der nächsten Folge eine freudige Nachricht verkünden können.
Wäre cool.
Oder wenn ihr nichts mehr hört, dann nicht.
Genau.
Genau. Ja, heute soll es um das gesamte Thema Biotechnologie gehen und unser heutiger Gast wird da später auch noch ein bisschen weiter ausholen, was die ganze Erklärung angeht. Das Thema Biotechnologie ist seither relevant. Ich glaube, das ist auch nicht zu bestreiten, aber ich glaube, gerade im Kontext jetzt der Corona-Pandemie und der Impfstoffentwicklung ist das Ganze natürlich medial auch noch mal präsenter geworden. Ich darf heute ganz herzlich Dr. Julia Schüler begrüßen. Sie analysiert seit über 30 Jahren Biotechnologie aus wissenschaftlicher Sicht. Fast 10 Jahre davon arbeitet sie als Industrieanalystin und Biotech-Expertin. Und zwar mit dem ganzen Ziel, Biotechnologie zugänglicher und investierbarer zu machen. Hallo Dr. Julia Schüler, schön, dass du heute da bist.
Ja, hallo liebe Caroline, vielen Dank für die Einladung und auch liebe Grüße an den Roland im Hintergrund.
Hallo Julia, ja, ist sehr schön, dass wir dich jetzt auch hier haben, weil ich hole jetzt mal schon mal ein bisschen aus, um vielleicht den Rahmen auch schon mal zu setzen. Ich habe ja 2007 begonnen, quasi in dein Thema einzutauchen, und zwar auch wieder ein Pitch. Es war damals die Metropolregion Rhein-Neckar GmbH. Die hatte eine neue Agentur gesucht, 5 Agenturen. Wir hatten dann das Glück, uns da durchzusetzen. Und das erste Projekt damals war eine Imagebroschüre, eine aufwendige Imagebroschüre zu Texten, zu gestalten, zu produzieren. Und das Briefing war damals so, wir sollen so die Vorzeigeunternehmen der Metropolregion Rhein-Neckar quasi in dieses Schaufenster der Imagebroschüre reinstellen. Und eine Vorzeigebranche ist eben in unserer Region die Biotechnologie. Und kommen wir dann auch nochmal später darauf zurück, dass die Julia da auch mal als Geschäftsführerin auch eine bedeutende Rolle gespielt hat. Und so habe ich sie auch kennengelernt, auch übrigens in einem Pitch. Und da haben wir dann Marktgespräche geführt mit eben renommierten Unternehmen im Bereich Biotechnologie. Und mein Erlebnis damals war so vom Know-how to wow. Also alles sehr, sehr kompetente Menschen, teilweise Doktor, wie der Herr Dr. Rüdiger von Cytonet in Weinheim, also alles super ausgebildete Menschen. Und alle haben sie diese Story gehabt, wir arbeiten hier an einer ganz großen Sache und da ist geballtes Wissen da und das wird vielleicht in ein paar Jahren zu einem Mega-Erfolg wirtschaftlich. Und so bin ich quasi in diese Szene eingestiegen. Okay, das ist so das nächste große Ding. Und dann aber hat sich für mich jetzt im Laufe dann der nächsten Jahre gezeigt, dass teilweise das halt nicht so diese Flughöhe bekommen hat. Und eigentlich jetzt erst wieder mit der Pandemie und mit BioNTech haben wir jetzt eben wieder jemand, der einen mega, mega Welterfolg gemacht hat. Und das ist auch mit dem Grund, warum wir auf die Julia jetzt dann auch nochmal so auf sie zugekommen sind und gesagt haben, Julia, wie sieht es denn aus, hättest du mal Lust, mit uns einen Podcast zu machen? Weil ist ja eigentlich Biotechnologie jetzt, ich sage jetzt mal, da angekommen, wo ich vielleicht schon dachte, da wäre es 2010, 2012 und jetzt haben wir ja diese super Erfolgsstories. Und da ist es natürlich, glaube ich, gibt es in Deutschland wenige Leute, die da so kompetent sind, eben wie die Julia. Und ja, also das wäre so für mich der Rahmen. Also ich glaube, für jeden, der jetzt zuhört, sollte sich wirklich die nächsten 30, 40 Minuten anhören. Ist, glaube ich, ein super spannendes Thema. Und das kann ich auch sagen, weil ich habe auch ein bisschen investiert. Das kann auch ganz interessant sein, wenn man da und dort halt dann die richtigen Informationen hat. Und dann kann man da schnell auch mal eine signifikante Wertsteigerung seines Investments erzielen.
Ja, also da ging es mir tatsächlich ein bisschen ähnlich, zumindest in ein paar Punkten. Ich meine, ich habe mich jetzt noch nicht so lange damit beschäftigt, aber ich habe das Gefühl, gerade eben durch die Corona-Pandemie, dass das Ganze präsenter geworden ist. Und deswegen freue ich mich umso mehr, dass wir eben dieses Thema auch heute mal bei uns hier im Podcast besprechen. Jetzt mal meine erste Frage an dich, Julia. Mal Hand aufs Herz. Du bist ausgewiesene Kennerin der Biotechnologie-Szene und du hast auch ein Einführungs-, Übersichts- und Nachschlagewerk darüber geschrieben, und zwar die Biotechnologie-Industrie. Wusstest du oder hast du das Anfang 2020 geahnt, dass so ein kleines Biotechnologieunternehmen im Begriff war, den weltweit ersten und besten Corona-Impfstoff herzustellen? Hast du da das Potenzial gesehen? Früher als alle anderen vielleicht?
Ja, danke. Also erstmal, Herr Roland, nochmal kurz herzlichen Dank für die Blumen. Vielleicht sage ich auch nachher noch mal was dazu, wie wir uns kennengelernt hatten. Und oder vielleicht ganz kurz jetzt doch nur zum Einstieg. Wir haben damals, ich habe die Geschäftsführung inne gehabt von dem Bioregion Rhein-Neckar-Dreieck-Verein. Der heißt heute anders, BioRN-Network. Und wir wollten damals einen neuen Internetauftritt und einen neuen Markenauftritt machen. Und da ist mir tatsächlich diese Broschüre von der Metropolregion Rhein-Neckar, ich fand die so toll und so sind wir dann in Kontakt gekommen, genau. Und dann ja, gab es da auch einen Pitch im Technologiepark und ist jetzt für mich dann auch einfach mal eine ganz andere Welt gewesen, die Markenwelt. Insofern freue ich mich, dass ihr mich zum Podcast eingeladen habt. Okay, jetzt zur eigentlichen Frage. Nun ja, also die Methodik, mit der BioNTech arbeitet, eine der Technologien, die sie anwendet, die mRNA-Technologie, sie hat ja auch verfolgt auch andere Technologien, wurde auch schon von einem anderen deutschen Unternehmen, der CureVac, seit Anfang der 2000er verfolgt. Und ich hatte Kontakt zu dem Ingmar Hörr, dem Gründer von CureVac, ganz von Anfang an, als der noch Geld gesucht hatte. Und ich habe damals eine Präsentation gehört auf einer Investorenkonferenz, wo er diese mRNA-Technologie vorgestellt hat. Und ich hatte damals gedacht, wow, also das, boah, wenn das irgendwie, da kann man viel mitmachen. So insofern war das dann schon von vornherein klar, dass wenn sich jetzt auch BioNTech hat sich dann schon in diesem Jahr 2008 gegründet worden. Die haben sich ja auch dann schon früh mit mRNA beschäftigt, mRNA-Technologie primär gegen Krebs. Und ja, also wenn ihr mich fragt, ja, mir war das schon klar, aber das liegt halt auch daran, dass ich die Technologie kannte. Das liegt auch daran, dass ich BioNTech schon kannte. Ich habe dort im Jahr 2017 mein Projekt gemacht. Die Firma war ja und ist ja im Grunde genommen sehr auf Krebsbehandlung ausgerichtet. Sie hatten aber auch die Infektionskrankheiten auf dem Schirm, war aber nicht so die höchste Priorität zum Beispiel gewesen damals in 2017. Aber sie wussten natürlich, worum es geht. Sie hatten ja auch schon eine Kooperation mit Pfizer gehabt für einen anderen Bereich. Und deswegen konnten die da sehr schnell starten. Also es war mir schon klar, dass wenn dort was gemacht wird, dass das auf jeden Fall in guten Händen ist. Dass sich die ganze Pandemie so entwickelt, wie sich das jetzt entwickelt hat, ich glaube, das hat irgendwie keiner so richtig vorhersehen können.
Also es war jetzt ja schon sehr aktuell bezogen auf das ganze Thema. Könntest du denn vielleicht unseren Hörerinnen und Hörern nochmal kurz und knapp erzählen, was denn Biotechnologie eigentlich ist, beziehungsweise in welchen Wirtschaftszweigen diese Technologie eigentlich angewendet wird?
Ja, klar, gerne. Das ist ja, es ist so ein, weiß ich nicht, ein bisschen sperriger Begriff. Ich habe mich da auch mit auseinandergesetzt in meinem Fachbuch, du hast es schon erwähnt gehabt, was ich damals geschrieben habe, und auch auf meiner Website, die jetzt seit Mai neu online ist. Da habe ich also einen Bereich, der heißt Biotech verstehen. Und da habe ich auch versucht, mal, es gibt Definitionen dazu, die sind alle furchtbar sperrig. Ich habe dann kurz und knapp gesagt, Biotechnologie heißt, die Struktur, Funktion und Prozesse lebender Organismen zu nutzen. Also das ist, denke ich, hoffentlich relativ einfach verständlich. Und man muss dazu sagen, es ist eine sehr alte Technologie. Also das geht zurück vor Christus. Also jegliches Bier brauen, Brot backen, Essig herstellen, Joghurt herstellen, das ist alles Biotechnologie. Beim Bierbrauen ist es so, dass die Hefe aus dem Zucker, den sie zu futtern bekommt, Alkohol macht. Also insofern als Beispiel, als verständliches Beispiel dafür, dass man da halt die Struktur, die Funktion und die Prozesse nutzt, die in so einer Hefe, in so einer Bierhefe stattfinden. Und beim Brotbacken ist es die Backhefe. Man hat halt lange nicht gewusst, oder früher hat man halt einfach nicht gewusst, was genau da abläuft. Ja, zum Beispiel Bierbrauen oder Brotbacken, da hat man halt dann nur so Hefeklumpen gehabt, wusste gar nicht, was das ist, sondern wusste nur, ach, wenn ich das nehme und dann dazu tue, dann passiert das und das. Und das ist halt alles aufgeklärt worden in den 19. Jahrhundert. Und sagen wir mal, so richtige Fortschritte wurden dann gemacht, zum Beispiel auch im Gesundheitsbereich, um mal einen Wirtschaftssektor anzusprechen. Das war 1928 die Entdeckung von Penicillin. Das ist halt ein Schimmelpilz, der das Penicillin absondert und das man als Antibiotikum nutzen kann. Es wurden zum Beispiel auch im Ersten Weltkrieg schon viel Biotechnologie genutzt, um Grundstoffe für Sprengstoffe zu produzieren. Es wurden damals auch schon Milchsäure, Zitronensäure produziert, die finden zum Beispiel Anwendung in der Lebensmittelindustrie. Und dann ist eigentlich die chemische Industrie aufgekommen, die dann halt angefangen haben, also fossile Rohstoffe zu nutzen, die endlich sind, und die Problematik kennen wir ja heutzutage. Und erst in den 60er, 70er Jahren des letzten Jahrhunderts kam halt die ganze Molekularbiologie dazu. Ich muss leider so ein bisschen ausholen, damit man einfach irgendwie auch ein Verständnis bekommt, ja, wie kam das, wo stehen wir heute? Es gibt halt leider diesen, ich finde ihn immer ein bisschen unglücklich, diesen Begriff der Gentechnik, weil Gene immer irgendwie als was Gefährliches erscheinen, aber jeder von uns hat Gene, jede Tomate, die man isst, hat Gene. Also das Gen an sich ist eigentlich harmlos. Und leider hat das in der Bevölkerung einfach so ein Angst-Image, da können wir ja vielleicht nachher auch drüber sprechen, Roland, wenn wir über Marken sprechen. Mhm. Ich nenne das lieber Molekularbiologie, weil einfach die molekularen Grundlagen mehr aufgeklärt wurden, chemische Strukturen. Und man hat halt heute zum Beispiel, Stand November, 319 verschiedene Medikamente in Deutschland zugelassen, die auf Basis der Gentechnik funktionieren, mit 278 Wirkstoffen. Das hat mir Therapien gebracht in verschiedensten Bereichen, also zum Beispiel als Ersatztherapie in der Bluterkrankheit zum Beispiel oder bei Schilddrüsenproblemen, bei Wachstumsstörungen, Mukopolysaccharose, also Verschleimungen. Diabetes ist das ganz prominente Beispiel. Also früher hat man halt tierisches Insulin benutzt. Und um den Bedarf von 200 Milliarden Diabetikern weltweit zum Beispiel zu decken, war es früher oder wäre es notwendig gewesen, 20 Milliarden Schweine zu schlachten. Und für die Fleischproduktion waren es 1 Milliarde. Also wenn man sich mal vorstellt, was die Gentechnik da an Fortschritten gebracht hat, Diabetiker mit Insulin zu versorgen, wie viel weniger Schweine Insulin man dann gebraucht hat. Also es gibt einige Anwendungen, auch im Bereich so inflammatorische Entzündungskrankheiten, Psoriasis, Asthma, Rheumatoid Arthritis, Multiple Sklerose, Fertilitätsstörungen, Impfstoffe. Das sind alles Medikamente, die heute auf Basis von Molekularbiologie entwickelt wurden. Ihr habt jetzt noch nach anderen Bereichen gefragt. Also ich hatte schon kurz erwähnt, Nahrungsmittelindustrie ist auch zum Teil auf biotechnische Produktion angewiesen. Nach wie vor da sicherlich Zitronensäure an oberster Stelle. Man müsste sonst halt hergehen und ganz viele Zitronen ernten und die auspressen. Also Biotechnologie ermöglicht da auch oft, bestimmte Mengen zur Verfügung zu stellen, die sonst gar nicht da wären. In der Chemie gibt es Anwendungsmöglichkeiten, Bioplastik zum Beispiel, spezielle Materialien. Es gibt so ganz was Spannendes, das finde ich super spannend. Spinnenseide kann man herstellen, da wird das Gen von der Spinne in Bakterien gepflanzt und es wird ein super interessantes Material dann produziert. Im Energiebereich, Biofuels, im Klimawandelbereich, dass zum Beispiel CO2 von Bakterien gespeichert werden könnte. Also es gibt sehr, sehr breite Anwendungsfelder.
Okay, jetzt sind wir wirklich sehr, sehr tief. Du bist ja auch Biologin, also du bist ja da auch in deinem Thema drin, sind wir da sehr tief eingestiegen, sage jetzt mal das Thema Naturwissenschaften. Ich würde jetzt gern die Brücke schlagen zu unserem Thema, weil wir sind ja ein Markentalk und jetzt quasi kein Biotalk. Und bei uns, bei Goya, gibt es ja auch so ein Narrativ, nämlich das Narrativ, dass Narrative im Marketing immer wichtiger werden. Und für mich ist ja Biotech auch eine Marke und ist auch ein Narrativ. Ich habe ja schon mal erzählt, was so das Narrativ in den Nullerjahren war für mich. Also dieses, da ist viel Know-how und jetzt gibt es da vielleicht die nächste Leitwissenschaft. Also so habe ich das damals kommuniziert bekommen oder vielleicht auch wahrgenommen und erlebt. Und ich habe dann für mich damals eben abgespeichert, okay, es gibt jetzt neues Jahrhundert und da gibt es 2 Leitwissenschaften. Das eine ist die Biowissenschaft und da wird es richtig abgehen. Und dann gibt es die Neurowissenschaften und da wird es auch richtig abgehen. Und bei den Neurowissenschaften war es ja dann so, da gab es ja dann 2014 gab es dann so ein Manifest von den 11 führenden Neurowissenschaftlern und die haben dann gesagt, in 10 Jahren werden wir die und die Dinge gelöst haben. Und nach 10 Jahren hat man dann halt mal geschaut, was wurde denn da jetzt eigentlich von dem, was versprochen ist, dann auch realisieren und dann muss man leider feststellen, gar nichts. Und bei der Biotechnologie ging es mir dann auch so ein bisschen als kompletter Laie, als kompletter Beobachter von ganz, ganz außen. Und ich habe mir dann immer gedacht, okay, also es gibt da diese Narrative und die schaffen es irgendwie in der Öffentlichkeit sehr, sehr wirkmächtig zu werden. Also das ist eben zum Beispiel für mich auch die New Economy gewesen, also die vor allem so 97, 2000 richtig abging, wo auch viele Menschen dann richtig investiert haben und dann leider auch sehr, sehr viel Geld verloren haben. Dann eben die Biotechnologie, da würde ich jetzt mal als Laie sagen, die Entschlüsselung des menschlichen Genoms, glaube ich, 2001 war da so ein Big Bang, wo man gesagt hat, wow, jetzt öffnet sich da wirklich ein ganz großes Fenster. Krypto ist für mich auch so ein Thema. Übrigens, der letzte Podcast, den wir veröffentlicht haben, für mich jetzt auch so seit 2017, 2020 ein ganz großes Narrativ. Viele Menschen, ich zähle übrigens auch dazu, glauben halt demnächst reich zu werden, wenn man da auf die richtigen Coins oder Tokens setzt. Und ich habe mir mal überlegt, was steckt eigentlich hinter all diesen Narrativen und auch der Biotechnologie? Ich glaube, da gibt es immer diesen Fortschrittsglauben, der gerade in der westlichen Welt in unserem Weltbild wie so eine DNA ganz tief verankert ist. Und dann kommt da die Wissenschaft ins Spiel. Also jede dieser Narrative, die ich jetzt genannt habe, dahinter steckt eine Wissenschaft, die wiederum, die steht für so eine Wahrheit und der vertrauen wir. Und dann kommt die Technologie ins Spiel und dann wird es irgendwie super effizient. Also dann kommt der Kapitalismus rein und dann gründen sich da tolle Firmen und diese wirtschaftlichen Versprechungen, die gehen dann alle in Richtung Erfolg für dich als Investor oder Wohlstand für euch als Gesellschaft und oftmals verändert es dann auch noch den Lifestyle. Dann diese, sage ich mal, diese ganzen Narrative, die da erzählt werden. Und da wäre jetzt mal die Frage an dich, weil gerade jetzt eben dieses Thema Biotechnologie halt eben, wie gesagt, komplett dein Thema ist. Wir haben ja alle, glaube ich, gelernt, dass man immer sehr geduldig sein muss, weil ja dann doch immer diese Narrative nicht gleich diese Flughöhe bekommen, die vielleicht auch manchmal ein bisschen vollmundig von gewissen Akteuren, ich denke da nur an den Doktor, an Weinheim, der mir das ja damals sehr plastisch erzählt hat und ich habe ihm da auch vieles geglaubt. Leider wurde es halt dann nicht erfüllt. Warum, Julia, ist denn oft jetzt der Wunsch und die Wirklichkeit auch jetzt in deinem Feld Biotech so weit auseinander, beziehungsweise warum fällt dann oft für uns auch als Investoren oder als Menschen, die auf gewisse Medikamente warten, zum Beispiel hast du ja auch gesagt, Onkologie, also alle warten wir natürlich auf die individuelle Therapie für Krebsarten, die wir vielleicht alle mal bekommen, wir Männer dann eher Prostata, Frauen vielleicht eher dann den Brustkrebs. Also warum ist die dann oft so nüchtern, beziehungsweise warum ist dieser tatsächliche Fortschritt von diesen tollen Ideen bis dann zur Serie so langsam? Also da wäre vielleicht, glaube ich, mal Aufklärung von einer ausgewiesenen Kennerin, glaube ich, für alle mal jetzt einfach mal notwendig, um auch zu sehen, was können wir eigentlich jetzt noch in dem Jahrzehnt erwarten? Also kommt da jetzt all das, auf das wir eben jetzt seit Jahren warten? Wie siehst du das?
Okay, Roland, ich versuch's mal. Das ist also die Frage, warum klaffen Wunsch und Wirklichkeit so auseinander? Das hat viele Gründe. Also zum einen sind es die Wissenschaften selbst. Also wenn wir jetzt zum Beispiel diese mRNA-Technologie nehmen, die neue, ja, da wird seit 30 Jahren dran geforscht. Länger sogar noch, wenn man noch so vor Ereignisse, aber sagen wir mal, in den 90ern wurden da einige Schritte entwickelt, dann halt auch in den ersten 10 Jahren des neuen Jahrtausends. Dann war es 2010 und dann hat es nochmal so lange gedauert. Also es sind jetzt schon 30 Jahre, die man einfach im Labor dann verbringen muss, um Experimente zu machen, um Theorien zu widerlegen oder zu belegen. Das ist einfach diese wissenschaftliche Arbeit, die ihre Zeit braucht. Das ist einfach so. Dann kann man jetzt natürlich, also es ist jetzt eigentlich ein wunderbares Beispiel mit BioNTech und dieser schnellen Impfstoffentwicklung. Hier haben wirklich mal viele ganz gezielt miteinander zusammengearbeitet auch. Also viele Dinge wurden parallel angefangen. Es wurde sehr stark ins Risiko gegangen. Ich meine, man kann da jetzt auch viel nachlesen zu BioNTech. Da ist ja auch ein Buch rausgekommen von dem Joe Miller, diesem Financial Times Journalist, wo man das alles schön nachlesen kann. Und es gibt diverse Artikel im Internet und auch Filme ja schon im Fernsehen, im ZDF und so weiter. Also diese Zusammenarbeit aller Beteiligten, also sprich jetzt ein kleines mit einem großen Unternehmen, mit den Zulassungsbehörden, also das hat sehr, sehr viel beschleunigt. Das hat die Welt eigentlich so noch nie gesehen. Und jetzt merkt man halt, ja, es ist möglich. Gleichzeitig, es ist ja vielleicht auch so ein bisschen so die Frage, ja, in Deutschland, Fragezeichen, ja, weil in den USA, das erste Biotech-Unternehmen wurde 1976 in den USA gegründet. Das war Genentech. Die sind später irgendwann mal von Roche aufgekauft worden. Und alle innovativen Krebsmedikamente, die Roche auf den Markt gebracht haben, die stammen letztlich alle aus Genentech, aus dieser Schmiede. Ja.
Interessant.
Und da hatte man halt die Bewegung, dass dort mit relativ einfachen Dingen damals begonnen wurde, so zum Beispiel das Insulin, was ich gesagt habe, oder andere, dieses Erythropoietin gegen Blutarmut. Das waren vergleichsweise relativ einfache Dinge zu entwickeln. Und damit konnte Biotechnologie ziemlich schnell zeigen, was es kann. Und die Investoren hatten dann halt auch schon sehr schnell sehr erfolgreiche oder Unternehmen, die tatsächlich einfach Umsätze gemacht haben. Und das hat die ganze Zeit in Deutschland gefehlt. Ich meine, jetzt haben wir ein Unternehmen, was gezeigt hat, dass es geht. Und es gibt auch noch andere, gehen wir nachher vielleicht nochmal drauf ein. Aber was halt auch gerade in Deutschland sehr, sehr schwierig ist, sind Rahmenbedingungen wie Wissenstransfer, Translation von Wissen dann tatsächlich in marktfähige Produkte. Wie wird das Ganze finanziert? Wie ist der Mindset von Gründern? Ein guter Wissenschaftler ist nicht immer gleichzeitig auch ein guter Firmenchef. Und ja, da wird immer wieder nach USA geschielt und gesagt, die können das alle da so viel besser. Ist zum Teil auch so, aber sie haben auch schlicht und einfach mehr Übung und mehr Historie. Also wenn man mal guckt, Venture Capital ist halt in den USA erfunden worden. Hm. Ja. Beantwortet das jetzt so ein bisschen deine Frage, oder?
Ja, gehen wir mal, also wir haben ja jetzt Mainz und das ist ja, wie gesagt, ja, mehr als Champions League. Also das ist total erstaunlich, das Buch, das du angesprochen hast, das habe ich übrigens auch schon angefangen zu lesen, kann ich empfehlen, super spannend. Ja. Also auch zwei ganz, ganz tolle Menschen, die diese Firma da gegründet haben und also sehr, sehr beeindruckend und ist auch nochmal für mich auch nochmal so ein Plädoyer, dass wir uns auch als Gesellschaft immer wieder öffnen müssen für Migranten. Wir können davon als Gesellschaft nur profitieren. Aber wir haben ja ein anderes Beispiel, Tübingen, hast du ja schon angesprochen, CureVac. Mhm. Ist ja nicht so ganz erfolgreich gewesen. Und da zum Beispiel sagen die ja als Claim unter ihrem Logo auf der Website, dass sie quasi die RNA-People sind. Mhm. Und dann heißt es da, Revolution für das Leben, eine neue Klasse von Medikamenten. Mhm. Und das erinnert mich wieder ein bisschen an die Nullerjahre, weil Revolution für das Leben ist auch wieder so, wirklich so, also die ganz große Aussage. Und zumindest haben sie es jetzt ja in dieser Pandemie jetzt nicht geschafft, hier die Revolution umzusetzen. Und wie siehst du denn das jetzt? Also ist es wirklich so, dass jetzt vielleicht jetzt in den 20er Jahren tatsächlich diese Biotech-Revolution jetzt unser Leben im positiven Sinne verändern wird?
Ja, das auf jeden Fall. Also ich denke, wie ich ja schon erwähnte, es gibt ja schon sehr, sehr viele Outputs, auch Produkte, ja, 319 Medikamente, die in Deutschland zugelassen sind, die meisten aber halt leider von Firmen aus den USA entwickelt, weil dort einfach mehr Geld vorhanden ist. Mhm. Also Tübingen, weil du es jetzt gefragt hast, also ich will jetzt hier irgendwie keine Spezialanalyse dazu liefern und insbesondere auch irgendwie kein Bashing betreiben. Also ich denke, CureVac hat wirklich, das waren die ersten, die in Deutschland damit begonnen haben und die haben sicherlich ein sehr, sehr großes Know-how und dort sind einfach verschiedene, also sie waren zum Beispiel auch die ersten, die klinische Studien im Bereich Prostatakrebs durchgeführt haben, aber das ist auch immer so eine Sache, ist, wie viel Geld steht zur Verfügung, ja, die Firma ist gut, sie ist ja später dann vom Family Office Hopp finanziert worden, aber bis sie das mal geschafft hatten, sind halt auch viele Zurückweisungen gewesen, weil Investoren sich das einfach nicht getraut haben. Und insgesamt sind halt gerade diese klinischen Studien ja sehr, sehr teuer. Und da hatte BioNTech sicherlich den Vorteil, dass sie schon mit Pfizer zusammengearbeitet haben an einem anderen Vakzin. Und Pfizer natürlich als weltweite Pharmafirma ein großes Know-how und eine große Schlagkraft hat, in Sachen klinische Studien durchzuführen. Also, es waren jetzt so ein bisschen zwei Fragen. Zum einen war, das wird es demnächst abgehen. Also ich hoffe natürlich, weil ich halt einfach ein großer Verfechter der Biotechnologie bin. Und die andere Frage war jetzt, du hattest direkt CureVac Tübingen angesprochen. Habe ich jetzt noch was vergessen?
Nee, ich glaube, da können wir jetzt gleich mal auf die Caro-Nummer zurückkommen, weil, soweit ich weiß, gibt es eine Zuschauerfrage, die, glaube ich, viele, viele Menschen interessiert. Und vielleicht, Caro, kannst du da mal sagen, was etwas ist, was uns allen eigentlich auf den Nägeln brennt.
Ja, natürlich sehr gerne. Ich muss ja nochmal dazu sagen, Julia, du schlägst ja auch irgendwie so die Brücke von Biotechnologie zu Investment. Also sind ja eigentlich auch verschiedene Bereiche, wo du dich ja in beiden, die beiden quasi vernetzt. Und dahingehend wäre eben eine Frage, die, wie Roland auch sagt, sicherlich einige unserer Hörerinnen und Hörer interessiert. Wenn man jetzt im Bereich Biotechnologie investieren möchte, worauf muss man da denn achten? Vielleicht hast du da ja so ein paar Tipps, die du uns grundsätzlich einfach mal mitgeben kannst, ohne jetzt zu konkret uns irgendwas zu empfehlen.
Ja, also Aktienempfehlungen will ich nicht aussprechen. Ich weiß jetzt nicht, ob man das sagen darf. Also da muss ich ganz kurz, weil es mir gerade einfällt, was dazu erzählen. Vielleicht kennt ihr ja alle Beate Sander, die ja dann doch leider verstorben ist, die Börsenoma.
Mhm, die sehr erfolgreich war.
Ja, genau. Da habe ich im Mai 20 habe ich noch ein Seminar, ein Webinar mit der mitgemacht. Also sie ist ja leider tatsächlich dann an Krebs verstorben. Mhm. Und die hatte damals auch viel erzählt, ja, auch zu Biotech. Und die hatte da auch mal ein Buch geschrieben. Also es ist aber halt, ich denke, so eine allgemeine Weisheit gibt es nicht. Es ist schwierig. Ich bin selber auch in Biotechnologiefirmen investiert. Also es ist natürlich grundsätzlich wirklich wichtig zu gucken, gibt es sehr große Konkurrenz? Ist es so eine Art MeToo-Produkt? Da würde ich die Finger von lassen. Ist es halt wirklich eine breitere Technologie, die für verschiedene Dinge benutzt werden kann? Also im Beispiel vom mRNA ist es ja so, da kann man ja jetzt nicht nur Impfstoffe gegen Viren oder Bakterien entwickeln. Das eigentliche Ziel war ja, Impfstoffe gegen Krebs zu entwickeln. Aber es gibt halt auch andere Möglichkeiten, weil die mRNA einfach benutzt werden kann. Es ist ja sozusagen nur in Anführungszeichen eine Information, die dem Körper gegeben wird. Und der Körper könnte darüber auch andere Dinge herstellen, die ihm irgendwie fehlen. Also zum Beispiel Insulin könnte man auch so verabreichen sozusagen. Aber das führt jetzt wieder zu sehr in die Wissenschaft. Sorry, da ich bin halt Naturwissenschaftler, das kommt klar. Immer wieder durch. Ging ja jetzt eher die Frage nach den Finanzierungen, ja. Ja, ich meine, es gibt ja so ein paar allgemeine Dinge, dass man halt Firmen, dass man Aktien kauft, am besten kauft, wenn sie halt unterbewertet sind, ne, wenn der Kurs nicht so hoch ist. Ich habe jetzt neulich mal gelesen, eine Analyse, das fand ich echt interessant, da hat jemand gesagt, der KGV von BioNTech liegt im Moment bei 5, also besser geht's irgendwie gar nicht, ja. Mhm. Mhm. Die hatten jetzt natürlich aber auch einen außergewöhnlichen Gewinn. Das ist ja nicht normal, kann man fast sagen. Wir haben eine Pandemie und die Nachfrage ist so riesig. Deswegen ist halt der Umsatz auch sehr hoch und der Gewinn sehr hoch. Also ohne diese Pandemie, das haben die Gründer auch selber mal irgendwo, habe ich bei LinkedIn einen Artikel gelesen, selber ja auch gesagt, ne, also vor einem Jahr wären wir vielleicht auch noch nicht bereit gewesen mit der Technologie. Oder dann entsprechend vor 2 Jahren oder aber halt ohne das hätte halt nach wie vor bewiesen werden müssen, dass es auch im Bereich Krebs funktioniert. Aber Frage, ja. Also ich habe zum Beispiel, manches erscheint mir auch nicht sehr logisch. Ja, ich hatte zum Beispiel in Firmen investiert, ich will jetzt Namen nicht nennen, aber da war irgendwie, da kam dann eine positive News über irgendwas, was erreicht wurde. Und da habe ich gedacht, hey, jetzt muss der Kurs abgehen. Ja, dann habe ich gekauft und dann ist der Kurs gefallen. Also so manche Dinge weiß ich einfach auch nicht. Muss ich ganz ehrlich sagen, die Börse tickt da auch manchmal ziemlich irrational. Aber also ich denke mal, auf jeden Fall zu gucken, ist die Firma auch solide aufgestellt? Gibt es mehrere Produkte? Wie sieht der Wettbewerb aus? Und natürlich, ja klar, also einfach einsteigen, wenn der Kurs günstig ist.
Mhm. Klar.
Ja, vielen Dank dafür. Ich hoffe, wir konnten die Zuhörerfrage damit beantworten. Ich glaube, was auch sehr wichtig ist in dem Zusammenhang, sich auch gründlich zu informieren. Und ich glaube, da haben wir jetzt auch mit dem Podcast allein schon mal einen guten Beitrag zu geleistet. Also gerne als Grundlage dafür verwenden. Ich hätte jetzt an dich nochmal zum Abschluss eine Frage, die so ein bisschen in die Zukunft blickt. Und zwar, was denkst du oder wovon gehst du aus? Was ist denn so der nächste große Sprung? Also das Next Big Thing, das wir deiner Meinung nach aus dem Bereich Biotechnologie in den nächsten Jahren erwarten können oder sehen werden? Kannst du da denn schon irgendwie was dazu erzählen?
Ja, also ganz konkrete Dinge ist schwierig. Ich meine, es gibt halt einfach allgemeine Trends, auch in unserem Bereich. Das sind die ganzen Sachen mit Gentherapien, haben wir leider wieder das Wort Gen drin. Aber wenn natürlich Fehler behoben werden können, die also sozusagen direkt an der Quelle, ist das natürlich vielversprechender, als wenn sozusagen nur Stoffe substituiert werden, die fehlen, weil ein Gen kaputt ist. Also das wird sicherlich sich noch weiterentwickeln. Es gibt auch noch so, wie soll ich das sagen, es gibt ja auch einfach viele Bereiche, die noch nicht aufgeklärt sind. Also was auch ein großer Trend ist, sind diese ganzen Mikrobiomgeschichten. Das heißt, dass der Darm ja mit zigtausenden von Mikroorganismen besiedelt ist und dass die tatsächlich auch in Krankheitsgeschehen eingreifen. Da gibt es auch Theorien, dass es so eine Darm-Hirn-Achse gibt, dass Depressionen zum Beispiel also auch damit zusammenhängen, wie die Bakterien da im Darmgrat drauf sind. Also was ich persönlich besonders spannend finde, sind sicherlich so Sachen wie, man kann zum Beispiel DNA auch als Informationsspeicher benutzen. In den USA gibt es Firmen, die arbeiten schon an DNA-Computern. Der ganze Bereich Klimawandel, was man da halt machen kann, also dass man halt auf erneuerbare Ressourcen setzen kann, Bioplastik, hatte ich schon erwähnt, CO2-Absorption. Also das, denke ich, sind schon wichtige Dinge für die Zukunft. Und zwei Stichwörter, Buzzwörter möchte ich noch nennen, ist so, dass halt auch künstliche Intelligenz in Zukunft eingesetzt werden wird, um die Medikamentenentwicklung zu unterstützen. Das ist jetzt nicht direkt Biotech, aber Biotech lebt halt davon, dass Dinge, wie sie jetzt in einem gesunden oder auch in einem kranken Körper ablaufen, überhaupt erstmal aufgeklärt werden. Und Roland, du hast vorhin schon die Neurowissenschaften angesprochen. Also wird sicherlich auch im Bereich der Hirnbiologie noch ganz viel erforscht werden, was einfach dann ja wieder vielleicht neue Therapien ermöglicht. Und dann, ich habe gesagt, so ein paar Passwörter wollte ich fallen lassen. Das ist also auch das Wort synthetische Biologie. Dass es halt möglich ist, in Zukunft sozusagen, ja, wenn ich jetzt wieder das Wort Gen nehme, ist schwierig. Also ein Gen ist ja auch letztlich nur eine Informationseinheit. Das ist ein Bauplan für ein Protein im Körper und Proteine im Körper haben ganz viele verschiedene Funktionen. Also entweder werden es Haare oder es macht was im Stoffwechsel, Enzym zum Beispiel, also die Amylase im Speichel und so weiter. Das sind ja alles Proteine. Und es wird halt in Zukunft möglich sein, sagen wir mal, ja, so am Reißbrett, am Computer sich eine Information zu überlegen, das und das soll produziert werden und dafür brauche ich die und die Gene. Und das kann dann zum Beispiel als Konstrukt in ein Bakterium eingepflanzt werden und das produziert das dann. Also das so versucht, das Wort, den Begriff synthetische Biologie ein bisschen zu erklären. Und ja, wie immer ist uns die USA da weit voraus. Weil ja eine Frage war nach einem, finde ich total spannend, Ginkgo Bioworks heißt das Unternehmen. Die sind vor kurzem auch erst an die Börse gegangen. Keine Ahnung, wie der Kurs da jetzt steht, aber sowas ist dann zum Beispiel sehr, sehr futuristisch.
Okay, werde ich mir auf Trade Republic auf meiner App gleich mal anschauen.
Ja, mach das.
Ob es sich da lohnt, ja. Also ich denke, wir haben mal wieder unsere Kernthemen gut umspannt, nämlich Leadership. Und ich denke, eben deine Disziplin, deine Branche ist jetzt dabei, glaube ich, wirklich Leadership immer mehr zu übernehmen. Es zeigt eben auch, wie wichtig Branding ist, auch eben das, die richtigen Geschichten zu erzählen, zu verstehen, wie man überhaupt Geschichten erzählt, auch im Marketing. Und auch dazu braucht es, sage ich mal, einfach Profis, um diese Wirkmechanismen zu kennen. Und natürlich in unserem Dreiklang Innovation. Und da bin ich auch gespannt, was wir jetzt in den nächsten Jahren, vor allem auch in der Onkologie, im Bereich der individuellen Krebstherapie bekommen werden, dann als Patienten oder hoffentlich eben nicht als Patienten, aber halt dann für die hier Bedürfnisse haben. Und ja, dann würde ich mal sagen.
Aber ganz kurz, Roland, darf ich noch was reinhauen, weil du es halt erwähnt hast. Und das ist ja dein Metier, ja, um mal darauf zu kommen. kommen.
Ja.
Marke ist immer noch vielleicht, ja, für Naturwissenschaftler würde ich mal sagen, dann wiederum eher ein abstrakter Begriff, ja. Mhm. Weil natürlich weiß man hier Markenjeans und so weiter, aber das Geschichten erzählen, ja, und überhaupt diese ganze, das ist etwas, das der ganzen Branche auch sehr fehlt. Ich meine, ich engagiere mich zum Beispiel auch im Verband von uns im Bereich Öffentlichkeitsarbeit und wir zerbrechen uns seit 20 Jahren den Kopf, wie man das Thema auch ein bisschen besser an die Öffentlichkeit bringen kann, ja.
Und ja, da kann ich nur sagen, ruf bei uns
mal. Ja, genau.
Mal
an, ne? Ich denke, wir sollten uns mal zusammensetzen.
0177-622-30065. Und ja, wie du schon sagst, Marketing ist Geschichten erzählen.
Ja, ja.
Und,
früher und da, ich meine, die meisten Naturwissenschaftler, das ist für die ein vollkommen fremdes Metier. Ja, für die Investoren richtig. Vielleicht was anderes. Ach, ganz kurz will ich noch drauf eingehen, weil du das sagtest, bei dem Logo von CureVac, dass da halt dann ein bisschen so ein übertriebener Spruch drin steht, der wird einem leider dann auch oft von Beratern irgendwie fast aufgedrückt. Aber genau, wir setzen uns mal zusammen. Ich habe ja auf meiner Webseite begonnen, eine Seite, die Biotech Verstehen heißt, weil ich schon der Meinung bin, dass einfach, wenn du überhaupt gar nichts damit anfangen kannst, einfach mal ein paar Grundlagen auch zu erklären. Und vielleicht darf ich noch ganz kurz Werbung machen. Ich bin gerade dabei, einen Podcast aufzulegen. Der erste deutsche Podcast rund ums Thema Biotechnologie. Und der wird also in diesem Jahr sicherlich noch online gehen. Und dann kann ich mich ja vielleicht auch mal revanchieren. Vielleicht können wir dann mal andersrum eine Session machen. Und ich interview dich und du präsentierst Ideen, wie man jetzt nur die Biotech mehr zur Marke machen kann.
Ja, gerne. Also das Thema Branding ist wichtig. Man hat es ja auch zum Abschluss nochmal vor ein paar Tagen gelesen, als ja wieder die Gewinner der Nobelpreise veröffentlicht worden sind. Und wir haben ja eben auch einen deutschen Nobelpreisträger jetzt, der also grundlegende Forschung gemacht hat im Bereich eben Klimaforschung mit seinen ganzen Modellen schon in den 70er, 80er Jahren. Und der hat auch erzählt, dass er Schwierigkeiten hatte, die Geschichten zu erzählen. Ja. Und er hatte dann zwei Mitarbeiter, die sind da aktiver, bisschen frecher, jugendlicher reingegangen und er hat sich dann da rausgezogen. Und natürlich, wenn ihr, sage ich mal, in der Wissenschaft diese Geschichten nicht gut erzählen könnt, dann haben wir halt das Dilemma, dass wir Erkenntnisse haben über den Klimawandel, die dann aber in der Öffentlichkeit, in den Medien, in der Politik nicht wahrgenommen werden.
Absolut.
Und dann halt 10, 20, 30 Jahre wir dann eben die Zeit hier passieren lassen und wir einfach nicht gemerkt haben, dass da dieser Handlungsbedarf da ist. Und deswegen, das Problem aber ist auch, liebe Julia, was ich immer wieder sagen muss, die Naturwissenschaftler, ist jetzt ein Vorurteil, das ich aber auch ein paar Mal erlebt habe, haben auch uns Leuten gegenüber so ein Vorurteil, ja, wir sind so die Reklamefritzen, das ist unseriös, damit will ich mich gar nicht beschäftigen, das beschmutzt quasi meine Wissenschaftlichkeit. Und das ist natürlich auch ein Vorurteil, das sehr, sehr kontraproduktiv ist, denn es geht ja nicht darum, dass wir unwahre Geschichten erzählen. Natürlich, ein seriöser Markenberater oder ein seriöser Kommunikationsexperte, wie es viele, viele in der Branche sind, nicht alle, das ist richtig, nicht alle und einige sind tatsächlich so Reklamefritzen, aber es gibt viele, die sind seriös und die, was die machen, ist, diese seriösen Geschichten halt wirksam zu erzählen und damit der ganzen Sache eben diesen Schub nach vorne zu bringen. Und dafür brauchst du Profis und da habt ihr halt auch, sage ich jetzt mal so pauschal, natürlich muss man das differenzieren, oft auch so Berührungsängste mit der Marketingbranche. Und eigentlich müsste man einfach mal ganz simpel sagen, 1 und 1 ist 3. Ja. Habt keine Angst vor uns. Wir tun euch nicht weh, sondern wir unterstützen euch und wir fördern euch. Und am Ende geht es ja um das Wohl der Gesellschaft.
Ja.
Und der Klimawandel ist ja so ein Beispiel, wo eben diese Kommunikation aus der Naturwissenschaft in die Öffentlichkeit nicht funktioniert hat. Suboptimal. Und die nächste Generation, und Caro ist ja jemand, die müssen jetzt schon auch diese Konsequenzen tragen. Und ich sage jetzt mal salopp formuliert, das war unnötig.
Ja, stimmt, klar. Hätten das hat halt keine, ich meine, die wissenschaftliche Leute, Erkenntnisse, die liegen ja vor seit,
die liegen ja vor,
70er, ja.
Genau, 72, genau. Club of Rome, 72.
Aber es hört halt keiner, ja, nee, hast recht. Also guck mal, wir haben viel zu tun, ne?
Genau, wir haben viel zu tun. Ich freue mich auf deine Einladung und dann überlasse ich quasi Caro das Schlusswort für diesen spannenden Podcast.
Ja, ich glaube, was wir auf jeden Fall hier mal festhalten können, es ist ein riesiger, komplexer Bereich der Biotechnologie mit sehr viel Entwicklungspotenzial, nicht nur im Marketing, aber auch eben unter anderem in der Markenbildung, aber natürlich auch fachlich auf ganz verschiedene Art und Weise. Jetzt nicht nur, wenn man im Hinblick auf Corona das Ganze sieht mit dem Impfstoff, sondern eben auf den ganzen Bereichen, die du auch, Julia, jetzt über die Folge immer wieder erklärt hast. Ich glaube, es ist auch deutlich geworden, dass Biotechnologie hinter viel mehr Dingen steckt, als man vielleicht erstmal als Laie vermuten würde. Nämlich, wie du gesagt hast, es kann auch hinter dem Bioplastik stecken.
Oder Jeans oder Zahnpasta.
Genau. Genau. Also eigentlich überall. Ja, überall. Und ich finde es schön, dass du uns das heute alles nochmal so nahegelegt hast. Ich glaube, auch für unsere Zuhörer war das sehr, sehr spannend. Und ich bedanke mich auch ganz herzlich bei dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ich hoffe auch auf eine spannende Folge dann auf deinem Podcast.
Okay, vielen Dank, Caro.
Vielen Dank.
Schöne Grüße nach Frankfurt und bis die
Jawohl.
Tage.
Jawohl, tschüss, Roland. Bis
tschüss.
Dann.
Tschüss. Ciao. Ciao, ciao.
Das war's schon mit dem Goya Markentalk. Vielen Dank, dass ihr heute mit dabei wart. Abonniert gerne unsere Social Media Kanäle und diesen Podcast. Und wenn ihr schon dabei seid, schaut gerne mal auf unserer Website goya.eu vorbei. Dort findet ihr nicht nur unser Markenbriefing, sondern auch viele Infos rund um die Themen Innovations- und Brandmanagement. Tschüss und bis bald, eure Caroline Bierlich und Roland Albrecht.